Die Götter von damals, die Götter von heute. Gottesbilder. Etliche von uns widmen sich in unserem Bibelleseprojekt ja gerade den großen biblischen Texten aus einer historisch-kritischen Perspektive. Und daran angelehnt greife ich einen Text heraus, der mich beim Neu-Drüberlesen irgendwie sehr ans Nachdenken gebracht hat, mich bewegt hat, und in der Hoffnung, dass es euch vielleicht ähnlich geht, habe ich den heute mal gewählt. Es geht um die ersten beiden der 10 Gebote, und ich möchte diese beiden heute gerne lesen und auch auslegen als das, wovon ich glaube, wozu sie bestimmt sind, nämlich dem Leben dienlich, sehr gut gemeint für uns. Das ergibt für mich auch deshalb großen Sinn, weil schon die Einleitung für mich zumindest sehr dafür spricht, das genau so zu machen. Die lautet: Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Es drückt es mal so aus, wie ich es verstehe. Wenn du jetzt hörst, was ich sage, habe bitte im Kopf, wer spricht. Der, der dich befreit hat aus deiner Hölle. Es spricht der, der gesagt hat: Ich höre dein Schreien. Ich sehe das Elend, in dem du steckst. Ich sehe die bittere Armut, die Arbeit, zu der du gezwungen bist und die dich erdrückt. Den Hunger von dir und deinen Kindern, der nie endet. Ich sehe dein tägliches Angespucktwerden, und ich werde es nicht dabei belassen. Ich hole dich dort heraus, und ich habe es auch getan. Ich bin dir wohlgesonnen. Ich will, dass es dir gut geht, jetzt und in Zukunft. Auf diesem Hintergrund steht es jetzt kommende, und ich halte es schon für sehr sinnvoll, dieser Einleitung immer einen Moment Aufmerksamkeit zu schenken, weil diese Du sollst Worte dann einen ganz anderen Klang haben. Das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es wirkt in den biblischen Texten manchmal so, als sei es dem Volk Israel von Anfang an irgendwie in die Liege gelegt gewesen, dass es nur an den einen Gott glaubt. Texte wie dieser stehen in der Bibel ja auch sehr weit vorn, und dementsprechend vermitteln sie ja auch genau das. Das ist aber nicht so. Es hat ziemlich lange gebraucht, bis sich der Glaube an Yahweh, das, was immer als Herr in Großbuchstaben wiedergegeben ist, bis sich das durchgesetzt hat, bis sich der Glaube an den einen und einzigen Gott überhaupt so gefestigt hat. Und ich behaupte, dass Vielgötterglaube heute in einer viel subtileren Form mindestens eine genauso große Rolle spielt wie damals, wenn nicht, vielleicht noch viel mehr. Jetzt ist es ja mitnichten so, dass die Menschen, an die sich diese Worte richteten, irgendwie blöd gewesen wären oder beschränkt, nicht so klug wie wir. Menschen sind immer geprägt von dem Horizont ihrer Denkmöglichkeiten und auch von ihrem Umfeld, zwangsläufig. Vielgötterglaube war normal. Es war üblich. Und wenn im ersten Schöpfungsbericht davon die Rede ist, dass Gott Mond und Sterne und die Sonne irgendwie an den Himmel hängt, bezieht sich das genau darauf. Das greift genau diesen Vielgötterglaube auf, diesen Glaube, dass die Sonne eine Gottheit ist, dass Mond Gottheiten sind, dass Sterne anbetungswürdig sind. Das wird da aufgegriffen. Und dieser Vielgötterglaube speiste sich und tut es bis heute ganz genauso aus Erfahrungen. Menschen spürten und spüren bis heute ihre Grenzen, ihre Abhängigkeiten. Es gibt Dinge, und es gab Dinge, die liegen nicht in Menschenhand. Es heißt, dass damals Menschen zutiefst abhängig waren von dem einsetzenden Regen oder der Sonne, die im besten Fall nicht alles versenkt hat, oder sei es davon, Kinder bekommen zu können, oder davon, dass die Saat aufgeht und Frucht bringt, dass vielleicht nicht unbedingt Heuschreckenschwärme die ganze Erde platt machen und alles kahl fressen und so weiter und so weiter und so weiter. Und selbstverständlich ist es sehr, sehr naheliegend, sich in einem Weltbild, das 0, gar nicht geprägt ist von Naturwissenschaft, sich solchen Mächten in irgendeiner anderen Form, als wir das heute tun, zuzuwenden. Es ist völlig logisch, in der Hoffnung, sie irgendwie für sich zu gewinnen, derer habhaft zu werden. Sei es durch Ehrungen, durch irgendwelche Prozessionen oder durch Opfer. Zumal auch das in umliegenden, anliegenden Kulturen selbstverständlich war. Es war allgegenwärtig, dass das so passiert. Der Glaube an einen Gott, den einen Gott dagegen, war völlig unüblich. Das ist ein Novum. Gab es so nicht. Eine ganz kurze Epoche in Ägypten, Echnaton, aber totales Randphänomen. Der Glaube an den einen Gott ist beispiellos. Nur, worum geht es jetzt bei diesem ersten Gebot? Ihr könnt kurz innehalten, ich trinke einen Schluck. Fraglos, dieses Gebot lässt sich lesen als eine Ego-Stütze für einen Gott, der richtig, richtig wütend und richtig eifersüchtig wird, wenn Menschen sich von ihm abwenden und anderen Dingen zuwenden. Auch wenn mir nicht mehr klar vor Augen ist, wer mir das in meiner Jugend so erzählt hat, bin ich mir doch sehr, sehr sicher, dass mir das Menschen im Ernst als Glaubensinhalt so verkaufen wollten. Da hat natürlich niemand vom angekratzten Ego Gottes gesprochen, das ist völlig klar, sondern von seiner Heiligkeit. Ja, da war es seine Heiligkeit, aber gemeint war am Ende genau dasselbe, genau das. Und ich halte es für völlig falsch, Gottes Liebe gegen Heiligkeit auszuspielen. Sehr schädlich sogar. Auch wenn es noch heute ständig getan wird und sehr häufig getan wurde. Gott braucht sicher keine Ego-Stütze. Wenn es nicht so ist, wie ist es dann zu verstehen? Ich möchte es mir noch ein kleines bisschen aufsparen und komme nach dem zweiten Gebot drauf, weil ich meine, dass das in einem sehr engen Zusammenhang steht. Und ich springe mal zum zweiten Gebot. Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild. Ein kurzer Gedanke vorweg, es klingt für unsere Ohren ein bisschen seltsam, dass hier die Rede davon ist, dir kein Bild zu machen von dem, was oben im Himmel ist. Gut, da können wir irgendwie noch anknüpfen, aber was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Hier wird auch wieder sehr deutlich, dass ein anderes Weltbild schlicht vorherrschte. Ich versuche es mal in Worte für heute zu fassen, so wie ich glaube, dass es ganz gut verständlich ist. Mach dir kein Gottesbild und mach dir kein Abbild vom Göttlichen, von dem, was sich deiner Wahrnehmung entzieht, von den heiligen Reichen, in die du nicht vordringen kannst. Mach dir kein Bild vom Himmel. So wie die Verehrung vieler Götter üblich war, war es auch üblich, diesen Göttern irgendeine Form zu geben. Sei es im Tempel oder im Häuslichen. Ich denke, auch daran lässt sich heute noch ganz gut anknüpfen. Es ist ja auch schöner, was Handfestes zu haben, zu wissen, wahrzunehmen, Gott ist mit mir, weil er haptisch da ist, weil er in meinem Haus steht, weil es irgendwie eine ganz pompöse Statue gibt, zu der ich mich wenden kann und zu glauben, so da ist Gott. Es ist sehr greifbar und ich glaube, das wird einem menschlichen Bedürfnis schon sehr gerecht, etwas Vorsicht zu haben. Gleichzeitig, der Name, mit dem sich Gott Mose und den Israeliten vorstellt, macht irgendwie deutlich, dass es mit diesem Gott so nicht funktionieren wird. Gott spricht von sich, mein Name ist, und dann kommt eigentlich gar kein Name. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ist beides richtig. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Mit anderen Worten, nagelt mich nicht fest. Meint nicht, ich wäre fassbar oder greifbar. Ich werde sein, der ich sein werde. So bin ich. Im Judentum und im Islam gilt bis heute das Gottesbildverbot. Im Christentum gab es schon sehr früh Jesusbilder. mit dem Gedanke, dass auch Jesus irgendwie Gott verkörpert, dass Jesus auch irgendwie Gott ist, da wurde es dann schon ein bisschen eigenartig. Es gab sehr viele Bilder, die jetzt nicht mehr so nah an dem, was man sich klassischerweise unter Jesus vorstellen würde, die dem ähnlich waren. Aber natürlich, selbstverständlich war das immer nur ein Bild von Jesus, kein Bild von Gott. Und dann so im 13. Jahrhundert kippt es und es entstehen immer mehr auch Gottesbilder, auch sogenannte Gottesbilder. Welchen Zweck das Bilderverbot bis heute hat, wird eigentlich am deutlichsten daran, wenn irgendjemand die Frage stellt in unseren Kreisen, und wie sieht denn Gott aus? Und in unseren Kreisen kommt den meisten Leuten irgendwie ein Bild von einem älteren Herrn mit langem Bart, der sehr erhaben da sitzt. Ja, und alleine, dass das so ist, wäre Erklärung genug für das Gebot. Ich möchte jetzt noch nicht ganz aufhören, halte es aber schon für sehr schlagkräftig. Gut, was steht noch dahinter? Es ist schlicht das, glaube ich, bild dir nicht ein, Gott habhaft zu werden. Du kannst es nicht. Es geht nicht. Kein Bild der Welt kann Gott fassen. Und zu groß ist die Gefahr, dass Menschen meinen, so ist Gott und nicht anders, als es das wert wäre. Gott muss denk- und auch erfahrungsoffen bleiben. Es funktioniert nicht anders. In diesem Gebot geht es ja vordergründig um Bilder in Form von Statuen, von Figuren, auch von Malereien. Aber Bilder entstehen ja auch noch ganz anders. Bilder entstehen durch Worte hier in unseren Köpfen. Jetzt ist es nur wirklich nicht so, dass ich meine, wir sollten nicht von Gott reden, weil wir uns keine Bilder von ihm machen sollen. Aber es muss klar sein, dass Sprache so funktioniert. Wie funktioniert so? Dass Sprache unverzichtbar ist. Bilder schafft. Und dass die Gott genauso wenig in Gänze erfassen, wie es irgendeine Malerei kann. Das muss Konsens sein, wenn wir über Gott reden. Wir verrennen uns sonst. Und das auch besonders dann, wenn Menschen, und seien es noch so kluge, versuchen mal ganz genau zu sagen, was Gott ist und was man sich darunter vorstellen kann. Ich spiele damit auf Dogmatik an, und ich meine Dogmatik jetzt nicht in einem landläufigen Sinne irgendwie eine Rechthaberei, sondern ich meine diese Disziplin in der Theologie mal zu überlegen, wie können wir uns denn Glaube vorstellen, wie können wir uns Gott vorstellen, wir machen es mal so präzise wie möglich, mit den besten Absichten, ne? Was kann man mit Verstand glauben, wie geht das? Manches davon ist richtig, richtig gut und für manche Menschen richtig hilfreich. Aber zu meinen, dass das Gott in Gänze erfasst, ist genauso lächerlich, wie zu glauben, dass das irgendeine Malerei könnte oder irgendeine Skulptur, die ein Abbild darstellt. Und dennoch ist es so, dass genau auf diesem Hintergrund Menschen, die anders glaubten und glauben, zu Tode gebracht wurden. Das passiert glücklicherweise heute zumindest in der christlichen Kirche nicht mehr, soweit ich weiß. Aber bis heute passiert es, dass Christen von Kirchengemeinden ausgeschlossen werden, weil sie eben nicht richtig glauben. Zuerst kommt mir dabei, wie soll das anders sein, die katholische Kirche in den Sinn, weil es hier sehr klare Kanten gibt und die medial sehr präsent ist. Aber auch gerade in freikirchlichen Kontexten spielt es eine riesige Rolle. Ich denke an Fragen der sexuellen Orientierung, ich denke an ethische Fragen wie Umgang mit Geld und so weiter und so weiter. Das könnte man endlos weiterspinnen und das halte ich für ein Riesenproblem, weil es fußt auf einer ganz großen Anmaßung, nämlich einer Überschätzung der eigenen Kompetenzen. Die beiden Gebote enden mit folgendem Vers. Ich habe den aus verschiedenen Gründen ein bisschen eingekürzt, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Wer das im Nachgang gerne noch diskutieren will, kann man das machen. Das nur als Info, falls sich jemand wundert. Er schließt ab folgendermaßen. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen. diesen Vers interpretiere ich in dem Sinne, wie ich es auch in der Einladung getan habe, nämlich dem Leben dienlich. Was kann jetzt dieser Vers heißen in Bezug auf das erste und zweite Gebot? Ich mache es in einer Zweiteilung. Zum ersten Gebot, ich glaube, es heißt so viel: Mach nichts zu deinem Gott, was kein Gott ist. Mach nichts zu deinem Gott, was kein Gott ist. Setz dein Vertrauen nicht in Dinge, die dich nur enttäuschen können. Bettle nicht die Sonne an, dass sie tun möge, was du dir irgendwie wünschst. Sie scheint und scheint nicht, wie sie das will. Es ist kein Gott. Wirf dich nicht vor Figuren nieder, dass sie dir Kinder schenken mögen. Nichts vermag das zu tun oder zu ändern, was dir mitgegeben ist. Versuch dein Bedürfnis nach Sicherheit nicht zu stillen, indem du Opfer oder Selbstkasteiung oder Ähnliches versuchst, um irgendetwas milde zu stimmen, was gar nicht milde zu stimmen ist, wo nichts milde zu stimmen ist. Leb mit mir als deinem Gott, den du niemals ganz fassen werden kannst, in Erinnerung an das, was ich getan habe, an die Befreiung, die ich gebracht habe, und verliere nicht den Kopf dabei. Wirf dich nicht nieder, diene ihnen nicht. Ich verstehe das als eine immer wiederkehrende und stattfinden müssende Kurskorrektur. Sicher, heute wird wahrscheinlich kaum noch jemand vor irgendeiner Figur sich niederwerfen, ein kleines Schaf opfern und hoffen, dass die Kartoffeln im Garten gut wachsen. Na, es ist klar, unsere Weltsicht heute ist eine andere als damals, und so anders sind auch die Götter von heute, vor denen Menschen niederfallen. So viel wie nie zuvor gibt es Versicherungen, es gibt Verträge für alles: Haus, Hof, Leben, Haustier, Fahrrad, Handy, Aussehen, Stimme, Leihware, Eheverträge, Kinder, kann man endlos weiterspinnen. Nie zuvor spielte Geld, spielte Besitz eine so große Rolle wie heute in unseren Kreisen. Und ich spinne die modernen Götter mal noch ein bisschen weiter, einfach als eine kleine Hilfe, um gedanklich vielleicht anknüpfen zu können und um mit einsteigen zu können. Beruf, Ansehen, Körper, Fähigkeiten, Wissen, Prestige, Eleganz, Macht, Sicherheit, Genussmittel, Suchtmittel, Familie, Kinder. Es sind falsche Götter. Mach sie nicht dazu. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen. Was heißt das mit Blick auf das zweite Gebot? Ich glaube, vielleicht so viel: Klopf Gott nicht fest auf Bilder, klopf ihn auch nicht fest auf Vorstellungen, so als hätten wir ihn genau erfasst. Wir haben es nicht. Weil du in Krisen geraten wirst, wenn du es machst. Und hinterfrage doch, was dir mitgegeben wurde an Bildern, an Gedanken, an Vorstellungen, ohne dass du sie bisher hinterfragt hast. Oft ist es doch das Selbstverständliche, das scheinbar schon immer Dagewesene, das irgendwie Allgegenwärtige, vor dem Menschen stehen, mit dem Menschen leben, als wäre es unumstößlich wahr, obwohl es das überhaupt nicht ist, mit einem Blick darauf. Vielleicht rühren die größten Glaubenskonflikte genau daher. Vielleicht ist da diese eine Sache, die doch so offenkundig anders sein müsste, bei der Gott doch handeln müsste, aber es nicht tut. Vielleicht gibt es das. Jetzt ist die Frage, oder ist die Frage wirklich, warum Gott nicht handelt? Oder ist die Frage nicht vielleicht eher, ob Gott das überhaupt so kann? Oder ob wir nicht vielleicht eine ganz, ganz komische Vorstellung von ihm haben? Ob unsere Vorstellung nicht vielleicht doch ganz schön weit an dem vorbeigeht, was eigentlich Gott heißen will. Und so vielleicht auch, bedenke doch und lass dir daran genügen, dass das einzige Bild Gottes du selbst und die Menschen mit dir sind, die er nach seinem Bilde schuf, wie es am Anfang der Bibel heißt. Denk nochmal neu. Lass dich mal finden in dem Vertrauen, dass es passiert. Und halt mal Ausschau in dir und auch in den Menschen, die so mit dir unterwegs sind, wo es sich kundtut, wie er sich da so zeigt. Vielleicht in deinem kranklichen Nachbarn, vielleicht in dem Kind, das du sehr gerne hast, in der Freundin, der du so vieles verdankst, oder in den Menschen, die nicht mehr sind. Oder vielleicht in den Händen, die selber genau die Dinge in Bewegung bringen, um die anderen nur beten. So ist er da. So ist sie da. Immer. Überall und dir am nächsten. Ich möchte mal schließen mit zwei schlichten Fragen zum selber nachdenken und werde jetzt dazu einige Minuten Zeit lassen. Ich werfe die Form an und möchte danach gerne in eine Austauschrunde gehen und vielleicht einfach ein kleiner Impuls, falls es euch so geht, dass ihr euch mit so Austauschrunden eher schwer tut. Beschneidet doch nicht die anderen um das Gute, was ihr vielleicht zu sagen habt. Traut euch ruhig, das mal auszusprechen. Es geht nicht um richtig oder falsch. Gott tut sich auf viele Weisen kund. Okay, zwei Fragen zum Nachsinnen. Was ist dein Abgott und was brauchst du eigentlich, um ihn loszulassen? Was ist dein Abgott und was brauchst du in deinem Herzen, um den loszulassen? Die zweite Frage, welche sogenannten Wahrheiten über Gott trägst du mit dir herum, ohne bisher gemerkt zu haben, dass es nur unvollständige Bilder sind? Welche Gottesbilder prägen dich, die Gott nie in Gänze fassen können? Ich lasse ein paar Momente.